Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Seit Jahren sind rechte und konservative Parteien in Europa auf dem Vormarsch. In mehreren Ländern stellen sie inzwischen die Regierung und auch ins EU-Parlament waren bei der Wahl 2024 fast 200 Abgeordnete eingezogen, die man dem rechtskonservativen Spektrum zuordnen kann. Doch wirklich eng zusammenarbeiten will die Rechte dort bisher nicht. Man teilt sich auf in drei Fraktionen. Da sind die Patrioten für Europa, PFE, bei denen sich unter anderem die ungarische Fidesz-Partei von Viktor Orban, der französische Rassemblement National oder die italienische Lega wiederfinden. Dann sind da noch die europäischen Konservativen und Reformer, kurz EKR, bei denen die Fratelli Italia von Giorgia Meloni und die polnische Peace-Partei dominieren. Und dann gibt es noch die kleine Fraktion Europa der souveränen Nationen, ESN, die AfD zusammen mit eher unbekannten neu gegründeten Parteien gebildet hat, weil sie bei den anderen beiden Fraktionen nicht willkommen war. Soweit die Ausgangslage. Nun aber gibt es seit Monaten eine Annäherung zwischen AfD-Chefin Alice Weidel und dem Chef der ungarischen konservativen Fidesz-Partei, dem ungarischen Premier Viktor Orban. Was steckt hinter dieser Annäherung und welche Auswirkungen könnte sie auch für die AfD im EU-Parlament haben? Darüber spreche ich jetzt mit dem AfD-Europaabgeordneten Tomasz Fröhlich. Guten Tag, Herr Fröhlich.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Fröhlich, Alice Weidel war in diesem Jahr schon dreimal in Budapest und hat sich mit Viktor Orban getroffen, zuletzt vor wenigen Tagen Ende Juli. Wie kam es zu diesen Besuchen?
Man muss konstatieren, dass die AfD derzeit eine massive Aufwertung auf internationaler Ebene erfährt. Die Besuche von Alice Weidel stehen exemplarisch dafür. Zweimal Privataudienz bei Viktor Orban, aber auch ein Auftritt auf der CPEC-Konferenz in Budapest. Das wäre vor einem Jahr undenkbar gewesen. Auch ich war tatsächlich sogar noch drei Tage vor Alice Weidel der erste AfD-Abgeordnete, der auf einer CPEC-Konferenz gesprochen hat, und zwar in Polen. Und das wäre auch vor einem Jahr undenkbar gewesen. Die AfD war noch vor einem Jahr, kurz vor der Europawahl, ausgeschlossen aus der damaligen ID-Fraktion und wurde dann auch nicht aufgenommen in die neue Fraktion von Viktor Orban, in der dann auch Marine Le Pens Partei, Rassemblement National und die FPÖ vertreten sind. Und wir waren dann quasi so ein bisschen auf uns allein gestellt. Das heißt, wir mussten da irgendwie improvisieren und eine neue Fraktion auf die Beine stellen. Und das wurde dann teilweise auch parteiintern kritisch gesehen. Aber man muss sagen, diese Fraktion funktioniert sehr gut. Und besser, als es viele gedacht haben. Und das hat natürlich schon dafür gesorgt, dass auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene, dass man gesehen hat, okay, gut, die machen ja ganz solide Arbeit. Und natürlich spielt aber auch für diese internationale Aufwertung die Rolle von Elon Musk oder J.D. Vance, der neuen US-Administration, eine wichtige Rolle. Weil ich glaube, als die auf uns zukamen im Zuge der Bundestagswahl, das hat den anderen Parteien im Ausland suggeriert, okay, gut, wenn da jetzt die AfD von der neuen US-Administration gepusht wird, dann kann die ja so schlimm nicht sein. Und deswegen sage ich, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, dass wir jetzt international so aufgewertet werden. Zum einen das wirklich sehr solide Auftreten der ESN-Fraktion im Europäischen Parlament, aber auch die Aufwertung durch die neue US-Administration. Das führt dazu, dass wir dann interessant werden für andere europäische Partner, beispielsweise eben auch für Viktor Orban. Und ja, ich glaube, wir haben da unsere Kritiker Lügen gestraft, weil vor einem Jahr wäre das noch undenkbar gewesen.
Die Bilder und Statements von dem Treffen zwischen Weidel und Orban zeigen, die beiden sind sich sympathisch, sie können etwas miteinander anfangen. Was erfahren Sie denn als Abgeordneter von solchen Gesprächen? Sind das Gespräche auf Augenhöhe? Was wird da besprochen?
Das sind Gespräche auf Augenhöhe. Man hat ja die Bilder gesehen, die sind sehr imposant und werten uns auf im Ausland. Was da besprochen wurde, das kann ich als Abgeordneter nicht sagen, denn solche Gespräche finden immer hinter verschlossenen Türen statt und da wird auch wenig nach außen kommuniziert und das auch bewusst wenig nach außen kommuniziert. Man konnte einige Infos der Presse entnehmen, beispielsweise, dass dann Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf europäischer Ebene ausgelotet worden sind. Das ist das, was bekannt ist und ich glaube, das war es auch an Informationen, die jetzt öffentlich zugänglich sind und auch an Informationen, die ich persönlich besitze.
Schauen wir nochmal aufs EU-Parlament. Ist die AfD dort also gar nicht mehr so isoliert, wie es zunächst schien? Gibt es da eine Zusammenarbeit zwischen Ihrer Fraktion und den beiden anderen rechtskonservativen Fraktionen?
Ja, das ist tatsächlich besser geworden im Laufe der letzten Monate. Da gab es große Bedenken, dass das nicht funktionieren würde und dass wir komplett isoliert wären. Das stimmt nicht. Wir haben beispielsweise beim EU-Haushalt Änderungsanträge eingebracht. Da ging es um mehr Geld für physische Grenzbarrieren und mehr Geld für Rückführungszentren außerhalb der Europäischen Union. Und die sind durchgegangen. Also da haben sogar Teile der Europäischen Volkspartei, in der die CDU ist, haben dafür gestimmt. Das heißt, wir haben quasi auf europäischer Ebene im EU-Parlament die Brandmauer da schon niedergerissen. Und da gab es noch andere Beispiele. Beispielsweise in einem Entwicklungshilfebericht, der sehr viel Geld für linke Projekte vorgesehen hat, der ist gescheitert dank unserer Stimmen. Das heißt, wir haben es auf EU-Ebene, vielleicht auch, weil der Fokus der Öffentlichkeit nicht so stark auf dem EU-Parlament liegt, geschafft, mit parlamentarischen Initiativen schon Mehrheiten zu generieren und da natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit den anderen beiden Rechtsfraktionen, mit den Patrioten für Europa und mit der EKR, Europäische Konservative und Reformer. Sie haben es ja bereits anmoderiert, die Fraktion für Meloni und der polnischen PiS. Das heißt, da überzeugt man schon durch gute parlamentarische Initiativen auch andere Partner und generiert so Mehrheiten. Und das stimmt mich für die Zukunft sehr optimistisch.
Die AfD ist ja seit 2014 im EU-Parlament vertreten. Das Zerwürfnis mit den anderen rechtskonservativen Parteien kam erst später. Was war da konkret der Grund oder der Anlass? War das nur Maximilian Krah und sein Interview oder gab es vielleicht auch noch andere Faktoren?
Maximilian Krah wird da häufig als Grund genannt. Ich meine, man hat da nach gewissen Vorwänden gesucht. Und zwar gerade Marine Le Pen und der Rassemblement National. Man hat der AfD beispielsweise das Geheimtreffen von Potsdam vorgeworfen, dass das ja ganz schlimm sei. Und dann die Massenproteste, wo jeder weiß, dass das ja eigentlich eine der größten Desinformationskampagnen in der Geschichte der jüngeren Bundesrepublik war. Und dann noch das Interview von Maximilian Krah, das war sicherlich meiner Meinung nach politisch unklug, da bestimmte Themen anzureißen in der italienischen Presse. Aber man hat da seitens der Franzosen nach Vorwänden gesucht, um die Zusammenarbeit zu beenden. Warum? Weil man die AfD zu dem Zeitpunkt als Negativfaktor für den eigenen Wahlkampf gesehen hat. Und die Franzosen sind da nun mal der große Player gewesen in der Fraktion in der letzten Legislaturperiode und haben dann Fakten geschaffen. Wie gesagt, weil die AfD eben als Laster wahrgenommen worden ist. Ich glaube, das ist jetzt heutzutage ganz anders. Die AfD ist ein viel interessanterer Akteur im Gefüge dieser europäischen Rechtsparteien. Aber das war vor einem Jahr anders und da hat man dann eben den Schlussstrich gezogen. Ich denke, das würde man heute so nicht mehr tun.
Hat die AfD auch Fehler gemacht im Umgang mit Maximilian Krah?
Die Delegation hat nach der Europawahl eine Entscheidung getroffen, dass man Maximilian Krah nicht mehr aufnimmt. Und das ist dann so entschieden worden. Und das gilt es dann zu akzeptieren. Wie man da persönlich zu steht, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber am Ende ist das die Position der Partei, die so getroffen wurde. Und dahinter stehen dann auch die Abgeordneten.
Wie muss man sich Ihren Arbeitsalltag im EU-Parlament vorstellen? Werden Sie dort von den Vertretern der anderen Parteien genauso geschnitten, wie das die AfD-Abgeordneten im Berliner Bundestag erleben?
Es ist tatsächlich ein bisschen anders, weil mein Eindruck ist, dass die Abgeordneten anderer europäischer Parteien, ob es Linke sind oder Liberale, die sind da ein bisschen entspannter als die deutschen Linken und die deutschen Liberalen, würde ich mal so sagen. Ich kann ein Beispiel nennen, obwohl jetzt Gesundheitspolitik nicht mein Schwerpunktthema ist, aber ich habe mich konkret mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt, Endometriose, eine Krankheit, die bei Frauen sehr häufig vorkommt. Da habe ich eine Resolution verfasst und die wurde dann teilweise auch von Linken und von Liberalen aus anderen Ländern unterschrieben. Das wäre in Deutschland im Bundestag undenkbar. Auf europäischer Ebene geht das. Also das heißt, die Linken und Liberalen und auch christlich-Konservativen, die sind da so ein bisschen lockerer drauf im EU-Parlament. Nicht so verbittert, nicht so verhärtet, wie das in Deutschland der Fall ist. Und da findet man eher schon einen Modus. Auch wenn ja dann trotzdem auf parlamentarischer Ebene, wenn es dann um Posten geht, zum Beispiel im Präsidium des EU-Parlaments oder bei den Ausschussvorsitzenden, da werden wir auch geschnitten. Das ist schon so. Aber trotzdem so im persönlichen Umgang und auch so bei parlamentarischen Initiativen findet man da schon auch Abgeordnete anderer politischer Couleur, die aber aus anderen Ländern kommen, die einem dann ein bisschen wohlsonnender sind und nicht so verbittert, wie das in Deutschland der Fall ist mit den Linken.
Nun gibt es also diese Annäherung mit Viktor Orban. Das ist ja schon ein eindeutiges Signal. Wir wollen euch wieder dabei haben. Gibt es auch von anderen Parteien im EU-Parlament entsprechende Signale in Richtung der AfD?
Es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich zu fast allen europäischen Rechtsparteien guten Draht haben. Auch das Verhältnis zu den Franzosen hat sich im Laufe der letzten Monate meiner Meinung nach optimiert. Zumindest kann ich das von meinen Kontakten zu den Franzosen sagen. Das heißt, da findet sehr wohl eine Annäherung statt auf parlamentarischer Ebene, Initiativen etc., aber auch so im persönlichen Umgang. Und ich halte das auch für wirklich sehr wichtig, weil wir haben jetzt natürlich einen gewissen Schutz durch die US-Administration. Also die sagen ja ganz offen, drohen sie fast schon der Bundesregierung, wenn ihr die Opposition in Deutschland nicht respektiert, dann ziehen wir politische Konsequenzen. Das ist natürlich schön, das gibt uns eine gewisse Protektion in Deutschland. Aber man kann ja die eigene Stellung in Deutschland nicht von den Konjunkturen der amerikanischen Innenpolitik abhängig machen. Das heißt, wir müssen eben auf europäischer Ebene Bündnisse schmieden. Warum ist das wichtig? Weil wir erleben immer mehr, dass wir auf europäischer Ebene Repressionen gegen patriotische Kräfte, gegen patriotische Parteien erleben. Wir hatten ja diese Wahlmanipulation in Rumänien, wo dann quasi eigentlich eine demokratische Wahl abgeblasen worden ist, weil der Sieger der ersten Runde der Präsidentschaftswahl, Calin Georgescu, den Herren in Brüssel nicht gepasst hat. Dann haben wir jetzt ein politisches Todesurteil, so kann man es eigentlich bezeichnen, ein politisches Todesurteil gegen Marine Le Pen in Frankreich, die bei den nächsten Wahlen nicht antreten darf. Und wir erleben ja tagtäglich die Repression gegen die AfD in Deutschland. Das heißt, man muss quasi die europäische Rechte, die patriotischen Parteien in Europa, müssen ein Bewusstsein schaffen für das Unrecht, das ihnen in ihren Ländern geschieht. Denn das ist oft unbekannt. Wenn ich beispielsweise mich mit Kollegen aus Polen oder aus Frankreich oder aus Italien unterhalte darüber, dass es in Deutschland so einen Verfassungsschutz gibt und welche Kompetenzen er hat, dann glauben die mir gar nicht, weil das einfach nicht bekannt ist. Das heißt, deswegen ist europäische Zusammenarbeit zwischen Patrioten so wichtig, um eben auf solche Sachen aufmerksam zu machen, um das dann eben auch auf internationaler Ebene zu thematisieren. Und jetzt durch X, also Twitter und diese ganzen sozialen Medien, hat man ja viel mehr Möglichkeiten, solche Themen zu skandalisieren und dann eben auch uns selbst zu schützen. Dafür brauchen wir aber die Zusammenarbeit mit anderen Parteien, mit anderen Fraktionen. Und ob man dann in einer Fraktion ist oder nicht, das ist am Ende zweitrangig, meiner Meinung nach.
Sie sagen ja, Ihre eigene Fraktion Europa der souveränen Nationen funktioniert super. Allerdings sind Sie dort zusammen mit doch eher kleinen und unbekannten Parteien. Ist es am Ende nicht doch das Ziel, in eine der beiden größeren Fraktionen EKR oder PFE wieder aufgenommen zu werden? Oder will das die AfD gar nicht mehr?
Stand jetzt ist es so, dass wir in der Fraktion ESN sehr zufrieden sind und sehr gut mit den anderen zusammenarbeiten. Es sind auch Parteien tatsächlich, die im Aufwind sind. Also es gibt da eine Wahlprognose schon für die kommende Europawahl. Nach der ist die ESN die Fraktion, die am stärksten prozentual wachsen würde. Das heißt, wir haben da junge Parteien, die aber im Kommen sind. Und das ist schon mal ein Faktor, den man immer im Hinterkopf behalten sollte. Dann haben wir dadurch, dass wir in der ESN natürlich die größte Delegation stellen, haben wir natürlich gewisse Freiheiten, die wir in anderen Fraktionen vielleicht so nicht hätten. Das heißt, wir können manchmal ein bisschen mehr Power geben als jetzt vielleicht in der größeren Fraktion. Das heißt, deshalb Vor- und Nachteile. Und ich denke, wir sind es einfach auch den aktuellen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, schuldig, dass wir die nicht im Stich lassen. Zumindest bis zum Ende der Legislaturperiode. Wer die Fraktionen im EU-Parlament kennt, und ich kenne mich damit aus, das ist schon die dritte Fraktion, die ich persönlich erlebe, zweimal als Mitarbeiter und einmal zum ersten Mal als Abgeordneter. Also drei Fraktionen habe ich kennengelernt und das ist wirklich die, die bisher am besten funktioniert. Aber wir wissen auch, dass es im EU-Parlament diese Fraktionen sind sehr volatil. Das heißt, da kann eine Fraktion von einer Legislaturperiode auf die andere verschwinden und da gibt es dann eben neue Bündnisse, die sich zusammensetzen, etc. Das heißt, das ist ziemlich volatil und was 2029 passiert, das wird man sehen. Es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel zu fusionieren mit anderen Fraktionen. Also ich sehe hier tatsächlich eine Möglichkeit, dass sowas vielleicht mit den Patrioten für Europa laufen könnte unter ESN. Bei der EKR ist es eben so eine Sache, die geht meiner Meinung nach zu sehr in Richtung Zentrum und vertreten dann auch in bestimmten Politikfeldern Ansätze, die dann unsere nicht entsprechen, beispielsweise in der Außenpolitik, aber die sind auch sonst ein bisschen meiner Meinung nach oft zu lasch, also dass zum Beispiel die Partei von Giorgia Meloni den Abwahlantrag gegen Ursula von der Leyen nicht unterstützt hat, ist meiner Meinung nach schon etwas, naja, da hätten die ruhig zustimmen können, haben sie nicht getan. Aber ich sehe da, wie gesagt, die größten Schnittmengen sehe ich zwischen unserer Fraktion der ESN und den Patrioten für Europa. Ich denke, dass die Konstellation so, wie sie jetzt ist, erstmal bleiben wird und dann nach 2029, nach der nächsten Europawahl, dann kann man dann sehen, da werden die Karten neu gemischt. Am Ende ist es auch reine Mathematik, man muss gucken, welche Parteien kommen rein, welche Parteien sind wie stark etc.
Bietet die Tatsache, dass sich das rechtskonservative Lager im EU-Parlament in drei Fraktionen aufteilt, vielleicht auch Vorteile, zum Beispiel wenn es um Redezeiten geht, um die Besetzung von Ausschüssen oder um Geld für Mitarbeiter?
Das hat gewisse Vorteile bei Redezeiten. Bei der Einstellung von Mitarbeitern wohl auch, wobei das ist dann Marginalitäten. Aber es gibt zum Beispiel auch Verhandlungen auf parlamentarischer Ebene, welche Themen behandelt werden sollen in der nächsten Plenarwoche etc. Die Konferenz von Präsidenten nennt sich das Conference of Presidents. Da ist zum Beispiel unser Fraktionsvorsitzender René Aust auch involviert. Und da finden dann wichtige Entscheidungen statt. Und da hat am Ende jede Fraktion eine Stimme. Das heißt zum Beispiel in so einem Fall hat es durchaus auch einen Vorteil, dass man sich da ein bisschen aufgegliedert hat in mehrere rechte Fraktionen.
Über die Annäherung zwischen AfD-Chefin Alice Weidel und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und die Arbeit der AfD im EU-Parlament sprach ich mit dem Europaparlamentarier der AfD, Tomasz Fröhlich. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch.